So, guten Morgen. Guten Morgen von meiner Seite. Erstmal die Technik in Ordnung bringen. Gut. Guten Morgen von meiner Seite. Ich heiße Andrew Wilson. Ihr werdet das bestimmt schnell merken von meinem Deutsch, dass ich nicht ein Deutscher bin. Ich komme aus Nordirland. Ich arbeite hier in Detmold mit Good Seed, einer Missionsgesellschaft. Ja, und ich habe heute die Privilege, Gottes Wort euch weiterzugeben. Aber bevor ich jetzt anfange, werde ich gerne mit euch zusammen beten. Lass uns beten. Lieber Vater, ich danke dir heute, dass ich von deinem Wort predigen kann. Ich bitte dich, sprich durch dein Wort heute. Sprich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Verändere mein Leben, auch das Leben des Zuhörers. Sei durch diese Predigt bitte verherrlicht. Amen. So, heute, wie ihr da seht, geht das Predigt an der Thema Eigenschaften eines Jüngers Jesu. Wenn eine Person weiß, dass sie sterben, werden sie oft etwas Wichtiges an die zurücklassen, Familie oder Bekannte sagen zu haben. Jeder, der mit ihnen verbunden ist, wollen seine letzten Worte hören. Die letzten Worte eines Menschen sind in vielen Hinsichten oft die wichtigsten Worte, die sie zu sagen haben. Genauso verhält es sich mit dem letzten Worte Jesu Christi. Seine letzten Worte, bevor er zurück zum Himmel ging, sind für uns, seine Nachfolger, von größter Bedeutung. So lasst uns seine letzten Worte zusammen in Matthäus 28, Vers 18 bis 20 zusammenlesen. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht in Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Diese Verse sind uns wohl bekannt. Dies waren die letzten Worte Jesu, bevor er in den Himmel aufstieg. Eigentlich waren seine letzten Worte ein Befehl. Zusammenfassend können wir sagen, erstens, dass ihm alle Macht gegeben wurde. Das heißt, er ist fähig und er wird uns helfen. Dass wir zu den Menschen um uns herum mit das Evangelium hingehen sollen. Die ganze Welt ist unser Klassenzimmer und wir müssen zu allen Nationen hinausgehen. Er sagt nicht, bring sie rein, sondern geh zu ihnen hinaus. Dass wir Jünger machen sollen. Die Menschen der Welt sind unsere Schüler und wir sollen sie lernen. Wir sollen sie lehren. Er sagt nicht, evangelisiert sie oder bringt ihnen nur die gute Nachricht, sondern macht sie zu Jüngern, indem ihr sie lehrt zu halten, was ich befohlen habe. Das heißt sicher gehen, dass sie dem Gelehrten auch Folge leisten. Dass wir diese Jünger im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen sollen. Das heißt, Taufe bedeutet ja, sich mit Jesus Christus zu identifizieren. Nehmen wir uns die Zeit herauszufinden, ob sich diese Identifikation bei diesen Jüngern auch stattgefunden hat. Dass wir sie lehren sollten, alles zu befolgen, was Jesus uns befohlen hat. Lehren sie alles, was im Wort Gottes steht. Interessant ist, Jesus sagt, lehr sie alles. Das heißt, so etwas braucht Zeit. Nehmen wir uns die Zeit dazu, dass er bei uns sein wird. Während wir Jünger machen, sind wir niemals allein. Das heißt, Gott selbst verspricht uns seine Gegenwart. Denn er lässt uns bei diesem wichtigen Auftrag nicht allein. Weil Jesus in seinen letzten Worten uns befohlen hat, dass wir Jünger machen sollen, können wir daraus schließen, dass es für ihn sehr wichtig war. Jesus gibt seinen Jüngern den Auftrag, Jünger zu machen. Das heißt, dass wahre Jüngerschaft auch nur von wahren Jüngern Jesu ausgeführt werden kann. Und deshalb sollten wir uns die Frage schon stellen, was einen wahren Jünger Jesus auszeichnet. Denn bevor wir Jüngerschaft mit anderen machen wollen, wäre es vielleicht gut, wenn wir uns darüber mal Gedanken gemacht haben, ob wir auch selbst als wahre Jünger Jesu leben. Aus diesem Grunde möchte ich euch heute eigene Eigenschaften eines Jüngers Jesu anschauen. In den letzten Monaten hat der Herr dieses Thema auf mein Herz gelegt und deswegen wollte ich mit euch einige Punkte mitteilen, die ich gelernt habe. Am besten fangen wir damit an, dass wir uns erst einmal Jesu Jünger anschauen. Welche Menschen hatte sich denn Jesus als seine Jünger gewählt? Und was hatte Jesus von seinen Jüngern erwartet? Jeder kann ein Jünger Jesu sein. Das sehen wir erstmal in Matthäus Kapitel 4, Vers 18 bis 22. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen: Folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er in einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und dessen Bruder Johannes mit ihrem Vater Zebedäus ihre Netze flicken, und er berief sie. Da verließen sie sogleich das Schiff und ihrem Vater und folgten ihm nach. Und dann in Matthäus 9, Vers 9, und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen, der hieß Matthäus. Und er spricht zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Hieraus können wir deutlich entnehmen, dass Jesus hatte sich eine sehr bunte Truppe als seine Jünger ausgesucht. Zum Beispiel Petrus, ein Fischer, verheiratet, verleugnet Jesus, würde aber ein großer Führer. Jakobus, Johannes' Bruder, auch ein Fischer, sehr mütig, verzeihend, aber ein Mann des Glaubens geworden. Johannes, auch ein Fischer, Sohn des Donners, Jesus, geliebter Freund, der Autor von Johannes und Johannes 1., 2. und 3. Johannes und Offenbarung. Andreas, ein Fischer, der brachte Menschen zum Jesus. Bartholomäus, Sohn eines Adligen, war ein Missionar in Indien gewesen. Jakobus, Judas Bruder, schrieb das Buch Jakobus. Thaddäus, ein jüdischer Nationalist, aber ist ein Missionar geworden. Matthäus, ein Zöllner, der schrieb Matthäus Evangelium. Philippus, ein Fischer, ein Missionar in Phrygia in Asien geworden. Simon, ein jüdischer Fanatiker, ein Missionar in Ägypten geworden. Thomas, ein Zweifler, später ein Mann des Glaubens und der Hingabe. Judas, ein jüdischer Nationalist, aber ein Verräter geworden. An dieser Liste können wir ganz klar sehen, dass Jesus einen jeden gebrauchen kann und will, so wie er ist, ungeachtet seiner Vergangenheit, Qualifikation oder Status. Jesus ist nicht zu sehr an unsere Qualifikationen oder Entziehung oder Reichtum interessiert. Natürlich kann er, wenn er will, diese Dinge für sein Königreich verwenden, aber die spielen bei ihm keine Bedeutung, was bei uns Menschen aber oft der Fall ist. Natürlich gibt es viele Eigenschaften eines Jüngers Jesu, aber heute möchte ich nur einige davon ansprechen. Wir können etliche Beispiele aus dem Leben Jesus in Bezug auf seine Beziehung zu seinen Jüngern anschauen und davon etwas lernen. Aber Jesus hätte nur 12 Männer gewählt, mit denen er intensiv Zeit verbracht hat, um sie als seine Jünger auszubilden. Aber Jesus wählte nur 12 Männer, mit denen er intensiv Zeit verbracht hat. Lass uns mal daran denken, Jesus ist Gott. Er hätte die Dinge ganz anders machen können. Er hätte Tausende von Männern ausbilden können und sie überall hinschicken. Stattdessen wählte er nur 12 Männer. Diese Männer sollten von ihm intensiv lernen und an alle weitergeben, die er an sie weitergegeben hatte. Wenn der Sohn Gottes selbst mit einer so kleinen Gruppe arbeitete und sie intensiv trainierte, dann sollten das ein gutes Vorbild auch für uns sein. Ich denke, dass gerade dieser Punkt für uns Menschen eine große Herausforderung darstellt, denn wir denken oft, je größer, je besser. Alles am liebsten im großen Stil arbeiten. Große Veranstaltungen, große Gemeinden, große Menschenmassen. Es mag auch alles manchmal seinen Platz haben, aber lasst uns heute mal Jesu Leben genauer betrachten und ihn als Vorbild nehmen. Lass uns dem Beispiel Jesu folgen. Lass uns nicht erwarten, dass die Jüngerschaft nur aus der Verkündigung einer Predigt in einem Gottesdienst geschieht. Jüngerschaft ist am effektivsten durch eine Beziehung in kleinen Gruppen. Solche Beziehungen brauchen Engagement, ein offenes Herz, viel Zeit und viel Energie. Wahre Jüngerschaft kann nur dann entstehen, wenn wir bereit sind, das auch zu tun, was uns gegebenenfalls auch mal die Hände schmutzig machen und uns intensiver mit dem Leben des anderen beschäftigen. Es ist schwer, eine enge Beziehung in eine große Gruppe zu haben und zu entwickeln. Aber in eine kleine Gruppe kann man die Menschen persönlich besser kennenlernen und sich gegenseitig helfen. Auf diese wird Jüngerschaft für das Reich Gottes viel effektiver. Wir lernen auch, dass ein Jünger sollte weder impulsiv sein, noch jemand, der zögert. In Matthäus Kapitel 8, Vers 18 bis 22 lesen wir: Als aber Jesus die größte Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm: Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ein anderer seiner Jünger sprach zu ihm: Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Jesus egal wo er hingegangen ist, war ständig von gut meinenden Menschen angesprochen, die ihm nachfolgen wollten. Aber Jesus nimmt nicht jede Gelegenheit wahr, Menschen als seine Jünger anzunehmen. Denn Jesus kannte ihr Herz. Um die Herzmotive der Menschen herauszufordern, präsentiert er ihnen ein ehrliches Bild eines Jüngers. Er verschönerte nicht seine Botschaft, nur damit er mehr Jünger haben könnte. In dieser Passage kamen zwei Menschen zu Jesus, die Interesse zeigten, ihm zu folgen. Das erste, ein Lehrer des Gesetzes, machte die kühne Aussage: Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Dieser Gelehrte schien wohl von Jesu Lehren ganz begeistert zu sein. Jesus sah aber sein Herz. Und er wusste, dass dieser gelehrte Mann nicht auf die möglichen Schwierigkeiten einer Nachfolger Jesu vorbereitet war. Vielleicht hatte er andere Prioritäten oder seine eigene Agenda, sein eigenes Prestige und Zukunft im Sinn. Das wissen wir nicht ganz genau. Vielleicht sah auch in Jesus nur einen tollen Redner. Auf jeden Fall sehen wir, dass Jesus ihn sofort ganz klar auf die Unannehmlichkeiten einer Nachfolge aufmerksam macht. Positive Umstände und eine positive Stimmung folgen oft euphorische und impulsive Aussagen. Die zweite Person war eine, der Jesus bereits nachfolgte. Es war sehr klar, dass er den Wunsch hatte, Jesus nachzufolgen. Aber er zögerte. Er schien hin und her gerissen zu sein zwischen einer bedingungslosen Nachfolge und seinen anderen wichtigen Aufgaben, die vor ihm lagen, die von familiärer und gesellschaftlicher Bedeutung waren. Wenn er erst diese Aufgabe wahrnahm, würde das die Nachfolge Jesu verzögern. Und leider sehen wir, dieser Mann sich tatsächlich dafür entschied, dass es besser für ihn wäre, seine Nachfolge lieber zu verzögern. In diesen Versen sehen wir zwei extreme Reaktionen. Zum einen eine Impulsivität und zum anderen eine Verzögerung. Beide Reaktionen zur Frage der Nachfolge zeigen uns einen Mangel an Weisheit und Entschlossenheit. Eine Nachfolge Jesus sollte keine impulsive Entscheidungen treffen. Stattdessen sollte man sorgfältig durchdenken. Es wird nicht immer einfach sein und sogar zum Teil enorme Opfer erfordern, Jesus zu folgen. Wir müssen uns bewusst sein, dass ein junger Jesu zuerst die Kosten berechnet und keine schnelle, impulsive Entscheidung trifft. Auf der anderen Seite müssen wir verstehen, dass die Nachfolge Jesu Dringlichkeit fordert. Wir sollten nicht zögern, Jesus zu dienen. Die Dinge, die uns in diesem Leben persönlich wichtig erscheinen, mussten wir immer mit der Dringlichkeit der Jüngerschaft in Perspektiv gebracht werden. Jesus zu nachfolgen, heißt Jesus immer die erste Priorität zu geben. Wir lernen auch in der Bibel, dass ein Jünger ist bereit, Christus vor seine eigenen Wünsche zu stellen. Matthäus 16, Vers 24 bis 26. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Das Kreuz war ein schreckliches Folterinstrument, ein schändliches Todesurteil, das für Verbrecher gebraucht wurde, um aus ihnen öffentliches Spektakel oder auch Denkzeichen zu machen. Teil der Bestrafung war, dass der Schuldige sein Kreuz bis an den Ort der Hinrichtung selber trägt. Das Kreuz zu tragen, war eine große physische Belastung, sondern auch öffentliche Darstellung von Scham und Schande. In diesem Zusammenhang wird das Kreuztragen im übertragenen Sinne verwendet. Es lehrt uns, dass wir alles tun, was Gott uns verlangt, auch wenn es Scham, Schande oder sogar Schmerz von den Menschen um uns herum bedeutet. Um unser Leben so leben zu können, mussten wir uns verleugnen. Wir mussten unsere eigenen persönlichen Wünsche beiseite lassen und Gott erlauben, die Herrschaft in unserem Leben zu übernehmen. Er soll uns lenken. Als Christen gehört unser Leben nicht mehr uns, sondern Christus. Steht in Galaterbrief 5, 24, 1. Korinther 6, Römerbrief 6 bis 8. Planung ist gut. Planung ist auch oft notwendig. Aber als Jünger müssen wir Pläne in allen Lebensbereichen von Heiligen Geist geleitet werden. Wir werden durch den Tod Christi teuer erkauft. Wir sind eine neue Schöpfung. Daher muss der Heilige Geist jetzt unser Führer sein, anstatt das, was wir unseren eigenen Weg gehen. Als junge Christi, Jesu Christi, stellen wir unsere eigenen natürlichen und persönlichen Wünsche zur Seite. Das heißt, wir verleugnen sie und folgen Christus nach. Wir sollten dieselbe Einstellung haben, wie Johannes der Täufer sie hatte. Der sagte, er muss wachsen, ich muss aber abnehmen. Nicht wir selber bestimmen unseren Weg, sondern wir verleugnen uns selbst und folgen Jesus Christus nach, geleitet von dem Heiligen Geist. Ein wahrer Junge Jesu berechnet die Kosten. In Lukas 14, 28 bis 33 steht, denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und könnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch meine Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Wie bereits erwähnt, gab es eine große Menschenmenge, die Jesus folgten. Sie alle liebten die Wunder, freie Nahrung und wollten in die Aktion einsteigen. Aber Jesus kannte die Herzen derer, die ihm folgten. Er wusste, dass sie von allen profitieren wollten, was er tat. Aber sie verstanden nicht, wer er war, noch das Leben, das er ihnen bot. Das Zählen der Kosten bedeutet einfach, die Bedingungen zu akzeptieren. Es wäre dumm für einen Baumeister zum Beispiel, mit dem Bau eines Hauses zu beginnen, ohne zuerst über die Materialkosten, die Zeit- und Arbeitskosten und so weiter nachgedacht zu haben. Genauso verhält es sich mit der Nachfolge Jesu Christi. Die Bedingungen, ein Jünger Jesus zu sein, ist, wie ich gerade erklärt habe, nämlich, dass dein Leben nicht mehr dein eigenes ist. Wenn wir uns entscheiden, Christus zu folgen, geben wir ihm die Kontrolle über unser Leben. Jesus sagte am Ende dieser kurzen Stelle in Kapitel 14, eine sehr starke Aussage. Er sagte, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht alles entsagt, was er hat. Ich glaube, dass wir nicht immer unseren materiellen Besitz komplett aufgeben müssen, um Jesus zu folgen. Aber ich glaube, dass wenn das, was Jesus in diesem Versen hier meint, ist, dass wir emotional loslassen, was wir besitzen, damit was wir besitzen, uns nicht mehr persönlich besitzt. Jesus benötigt den Zugang zu allen Bereichen in unserem Leben. Ein wahrer Jünger Jesu berechnet die Kosten, um ihm zu folgen. Ein wahrer Jünger gibt Jesus die komplette Kontrolle über sein Leben. Ein Jünger ist bereit, Christus über seine Karriere zu stellen. Matthäus 4, 20, 22 und 9, Vers 9. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Vers 22, da verließen sie sogleich das Schiff und ihrem Vater und folgten ihm nach. 9, Vers 9, und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen. Der hieß Matthäus und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Jesus machte sich auf den Weg und kam an die Küste des Galiläischen Meeres. Dort traf er der Fischer Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, beschäftigt bei ihrer Arbeit. Jesus bat sie, ihm zu folgen, und die Bibel sagt uns, dass sie ihre Netze verlassen und ihm gefolgt sind. Die Umstände waren mit Matthäus, dem Zollner, identisch. Diese Männer waren bereit, ihre Karriere aufzugeben und einem neuen Lebensweg zu folgen. Jesus sagte, dass er sie zu Fischern von Menschen machen würde. Er würde ihren zukünftigen Karriereweg leiten und er würde sie zu seinen Jüngern ausbilden. Dann würden sie Menschen in das Königreich bringen und Jünger machen. Jesus wollte derjenige sein, die ihr Leben lenkte. Wer leitet unsere Berufswahl heute? Wer bestimmt, was wir mit unserem Leben machen sollen? Um ein Jünger Jesus zu sein, müssen wir bereit sein, unsere eigenen jetzige oder auch zukünftige Karrierepläne fallen zu lassen, damit Jesus unseren Lebensweg lenken kann. Wir lernen auch, dass ein Junge ist bereit, Christus vor seine persönliche Sicherheit zu stellen. Matthäus 10, Kapitel 10, Vers 16. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Ein Schaf ist ein sehr empfindliches Tier. Es hängt sehr stark von der Sicherheit der Herde und der Pflege des Hirten ab. Ein Schaf ist eine extreme Gefahr, wenn Wölfe herum sind. Selbst wenn sie nicht sehr nah sind, ist die Gefahr doch da, weil die Wölfe jederzeit kommen könnten und sie töten. In diesen Versen bietet Jesus seinen Jüngern eine klare und starke Warnung. Er warnte sie, dass besonders als seine Jünger ihr Leben nicht einfach sein wird. Es ist heutzutage sehr beliebt zu predigen, komm zu Jesus und alle deine Sorgen werden verschwinden. Das Leben wird großartig sein und sie werden keine Probleme mehr haben. Das hört man immer wieder. Das ist jedoch nicht der Rat, den Jesus seinen Jüngern gab. Er warnte sie vor der bevorstehenden Verfolgung, Ablehnung, Verrat, Drohungen und Hass. Nicht jeder ist aufgerufen, an Orte zu gehen, an denen das Leben gefährdet ist. Nicht alle sind aufgerufen, an Orte zu gehen, an denen wir wegen unseres Zeugnisses für Christus inhaftiert werden. Aber wir können sicher sein, dass wenn wir ein wahrer Jünger Jesus sind, wir werden in irgendeiner Form Verfolgung erfahren. Als Jünger Jesu sind Sicherheit, Frieden oder ein ruhiges Leben niemals garantiert, auch nicht in der eigenen Familie. Als Jünger müssen wir bereit sein, verfolgt zu werden. Die Botschaft des Evangeliums wird von der Welt nicht begrüßt, weil sie Menschen dazu bringt, ihr Leben zu betrachten und in Frage zu stellen. Deshalb sollten ein Jünger Jesu bereit sein, sich einer Gefahr oder einer Verfolgung zu stellen. Jünger Jesu setzen die Nachfolge vor ihre eigene persönliche Bequemlichkeit und Sicherheit. Wir lernen auch, dass ein Jünger ist bereit, Christus vor seine Familienbeziehung zu stellen. Matthäus 10, 35 bis 39. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Gott in seiner Weisheit hat uns nicht allein in diese Welt gelassen, sondern hat uns in Familien gesetzt. Ja, uns allen wird klar befohlen, unsere Eltern zu ehren. Natürlich wollen wir auch unsere Familien ein gutes Zeugnis halten. In diesen Versen spricht Jesus in keiner Weise gegen diese Dinge. Stattdessen erinnert Jesus uns in diesen Versen daran, dass die Beziehung, die wir mit ihm haben, Vorrang von allen anderen Beziehungen hat. Jesus nimmt uns nicht unsere Verantwortung ab, zum Beispiel unsere Eltern zu ehren und ihnen und auch andere Familienmitglieder bei Bedarf zu helfen. Das nimmt er nicht ab. Sondern es geht darum, wenn ein Familienmitglied versucht, uns gegen die Maßstäbe Gottes zu beeinflussen und uns über die Meinungen, Forderungen unserer Familie davon abzuhalten, ein Leben für ihn zu führen, dann müssen wir Christus zuerst über die Meinung und Forderungen unserer Familie stellen. Wir sollten die Gebote Gottes wegen den Einfluss eines Familienmitglieds niemals vernachlässigen. Ein Jünger Jesu hat seine Beziehungen in der richtigen Reihenfolge. Jesus zuerst, Familie zweitens. So, wie hat unsere Begegnung mit Jesus unser Leben verändert? Ich werde jetzt zwei Beispiele vorlesen. Erstens, der reiche Jüngling, Lukas 18, 8, Vers 25. Hier haben wir die Geschichte eines reichen jungen Mannes. der behauptet hat, das Gesetz perfekt gehalten zu haben und alles äußerlich korrekt gemacht zu haben. Menschlich gesehen schien er perfekt, ein perfekter Kandidat für das Reich Gottes zu sein, der ideale Nachfolger Jesu. Dennoch hat er eine unsichtbare Frage des Herzens, die erst offensichtlich wurde, als Jesus ihn konfrontierte. Sein Reichtum war ihm wichtiger als ein Leben der Engagement zum Reich Gottes und dem Nachfolgen Jesu. Er ging von Jesus betrübt weg und wir hören nie wieder von ihm. Das ist das erste Beispiel. Ein zweites Beispiel ist Zacchaeus, Lukas 19, Vers 1 bis 10. Zacchaeus war ein Zöllner. Er nahm nicht nur ungewollte Steuern von den Leuten, sondern er fügte seine eigene Gewinnspanne hinzu, damit er seine eigene Tasche füllen könnte. Wie der reiche junge Mann liebte auch Zacchaeus sein Reichtum. Zacchaeus reagierte jedoch, als er mit Jesus konfrontiert wurde, völlig anders als der reiche junge Mann. Er gab die Hälfte seines Reichtums weg und zahlte denjenigen, von denen er sich genommen hatte, das Vierfache zurück. Er tat Buße, wurde ein Nachfolger Jesu und sein Reichtum war ihm nicht mehr von größter Wichtigkeit. Seine Prioritäten in seinem Leben veränderten sich dramatisch, sehr dramatisch. Wie ist es mit mir oder wie ist es mit dir heute? Wie hat unsere Begegnung mit Jesus unser Leben verändert? Mit welchen dieser beiden Charaktere würden wir uns vergleichen? Vielleicht ist Geld nicht die Sache, die du im Leben liebst oder als Priorität hast. Aber gibt es etwas in deinem Leben, an dem du festhältst, das du niemals aufgeben könntest, um Jesus zu dienen? Vielleicht ein Haus, eine Ausbildung, ein schönes Auto oder vielleicht ein privates, problemloses Leben und so weiter. Jesus hat uns gerufen, ihm zu folgen. Er hat uns nie ein ruhiges, leichtes, wohlhabendes, störungsfreies Leben versprochen. Liebe Zuhörer, die Bibel sagt, dass jeder, der an Christus glaubt und ihn als seinen eigenen Retter angenommen hat, somit sein Jünger geworden ist. Es sind keine zwei verschiedene Sachen. Als Christen sind wir seine Jünger. Die Frage ist nur, was für ein Jünger sind wir? Was für ein Jünger sind wir? Und als seine Jünger hat er uns geboten, andere zu seinen Jüngern zu machen. Das heißt, wir müssen die Kosten zählen, unser Leben opfern und schwierige Entscheidungen treffen, die unseren gesamten Lebensstil vielleicht sogar dramatisch verändern könnten. Bist du bereit, ein wahrer Junge Jesus zu sein? Bin ich bereit? Und dann Jesus' Befehl auszuführen zu können und somit auch andere zu Jünger zu machen. Bist du bereit? Bin ich bereit? Wenn wir über diese Sachen denken, bitte denk daran, jeder kann ein Jünger sein. Jüngerschaft ist in engen Beziehungen sehr effektiv. Ein Jünger sollte weder impulsiv sein, noch jemand, der zögert. Ein Jünger ist bereit, Christus vor seine eigenen Wünsche zu stellen. Ein Jünger zählt die Kosten. Ein Jünger ist bereit, Christus vor seine Karriere zu stellen. Ein Jünger ist bereit, Christus vor seine persönlichen Sicherheit zu stellen. Ein Jünger ist bereit, Christus vor seine Familienbeziehungen zu stellen. Ich hoffe, dass ich und ich hoffe, dass jeder von uns unsere Herzen heute vor Gott untersuchen werden, ob wir bereit sind, treue Jünger Jesus zu sein. Erlaube ihm heute, dein Leben durch sein Wort verändern zu können. Ich muss es auch genauso machen. Amen.